Das NDR2-Update um 12 mit Eva Engert.
Die Raumkapsel der Artemis-2-Mission hat die Einflusssphäre des Mondes erreicht. Und in Europa droht wegen des Iran-Kriegs ein Heliummangel mit schweren Folgen zum Beispiel für die Medizin. Der Mond ist wie der 8. Kontinent der Erde. So hat es kürzlich zumindest Astronaut Alexander Gerst ausgedrückt.
Das muss man sich wirklich so vorstellen. Der ist nur 3 Tage Reisezeit entfernt.
Und heute früh haben die 4 Astronauten, die gerade auf dem Weg zum Mond sind, diesen wichtigen Zwischenschritt, also die Ankunft am Mond, erreicht. Kurz vor 7 Uhr unserer Zeit war ihre Raumkapsel an dem Punkt, an dem die Schwerkraft des Mondes stärker auf das Raumschiff wirkte als die der Erde. Und heute Abend, da beginnt dann die eigentliche Mondumrundung. Dafür wird sich die Crew weiter von der Erde weg entfernen als jemals Menschen zuvor. Und wenn das Raumschiff dann auf der Rückseite des Mondes angekommen ist, wird die Crew außerdem circa 40 Minuten lang keinen Kontakt zur Erde haben, sagt Pilot Victor Glover.
Wir sind dann am nächsten am Mond und am weitesten weg von der Erde. Ich hoffe, wir haben dann einen besonderen Moment von Gemeinschaft. Die Menschen sollen wissen, hey, da draußen gibt es gerade einen Teil der Menschheit, der keinen Kontakt zu uns anderen hat.
Und die erdabgewandte Seite des Mondes ist besonders interessant für die NASA. Die sieht nämlich ganz anders aus als die Vorderseite und ist zum Beispiel voller Krater. Und diese Mission, die ist auch der Beginn von ganz was Neuem, sagt Astronaut Matthias Maurer. Der war ja schon mal auf der internationalen Raumstation ISS.
Wir sind jetzt am Beginn einer neuen Ära. Der letzte Flug von Menschen Richtung Mond war 1972. Das sind die ersten 4 Menschen, die jetzt Richtung Mond fliegen. Erst einmal nur eine Umrundung. Bei der nächsten Mission wird im Erdorbit dann getestet, wie man Kapseln andocken kann. Aber dann bei der übernächsten Mission wird es soweit sein, dass dann Menschen wieder auf dem Mond landen. Und die werden nicht landen, um dort nur eine Flagge sein zu pflanzen, sondern die landen dort, um zu bleiben.
Und wie kann man künftig auf dem Mond bleiben? Indem man da eine Basis baut, auf der Menschen leben können, sagt Astronaut Alexander Gerst.
Und irgendwann werden wir eine europäische Forschungsstation auf dem Mond sehen, wo europäische Forscherinnen und Forscher, auch aus Deutschland, arbeiten als Wissenschaftlerinnen, als Wissenschaftler, wichtige Daten sammeln für das Selbstverständnis unserer Erde, des Erde-Mond-Systems, die uns irgendwann mal auch überlebenswichtig sein werden.
Eine Mondmission mit Zukunft also. Ab heute Abend soll die Crew aber erstmal damit beginnen, den Mond zu umrunden. Und von da aus schicken die 4 Astronauten dann auch Bilder zur Erde, von den Kratern zum Beispiel oder auch Lavaüberresten. Man kann es weder sehen noch riechen, Helium, aber es ist unglaublich nützlich. Und obwohl das Edelgas eigentlich das zweithäufigste Element der Welt ist, droht es jetzt knapp zu werden. Denn gewonnen wird Helium quasi so nebenher bei der Erdgasförderung, zum Beispiel in Katar. Aber wegen des Iran-Kriegs kommt kein Nachschub mehr. Und das hat Folgen, denn in der Medizin und der Chipindustrie wird es dringend gebraucht, sagt Jan Warstadt von der Hamburger Nasco Energie und Rohstoff AG.
Helium braucht man tatsächlich in fast allen wichtigen Bereichen der Industrie und der Medizin. Also als Beispiel zum Beispiel, jeder kennt ja MRT-Scanner. Jeder MRT-Scanner braucht knapp 1000 Liter flüssiges Helium, um den Magneten zu kühlen. Ja, dann zum Unterwasserschweißen wird es vielfach gebraucht, zum Reinigen von Reinräumen, zur Produktion von Halbleiterchips.
Warstadt kennt den Bedarf, weil er selbst Helium fördert. Der Hamburger betreibt in den USA mehrere Gasfelder. Die Anfragen nach Helium dort häufen sich. Denn einer der weltweit wichtigsten Lieferanten, Katar, fällt gerade aus. Zum einen stecken Heliumfrachter an der Straße von Hormuz fest. Schwerwiegender aber, Anlagen in Katar wurden von iranischen Raketen getroffen. Reparaturdauer unklar. Peter Klitzke ist Helium-Experte bei der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe.
Der Lieferstopp aus Katar ist aktuell Realität und damit fehlen auf dem europäischen Markt bis zu 40% Helium. Und Helium selbst ist schwer zu ersetzen durch andere Stoffe. Das heißt, es kann für einzelne Unternehmen schon zu spürbaren Engpässen kommen. Und das betrifft vor allem Unternehmen, die im medizinischen Bereich arbeiten, also bei MRT-Produkten in der Chipindustrie, aber auch Forschungsinstitute.
Wie dramatisch die Lage noch wird, lasse sich kaum vorhersagen, ergänzt Klitzke. Lieferverträge würden in der Regel individuell geschlossen und sind nicht öffentlich. Sicher ist, es sind große Mengen, die auch Sachsens Chipindustrie benötigt. Frank Bösenberg vom Branchenverband betont, Industrie und Zulieferer hätten sich vorbereitet.
Ganz konkret gibt es zum Beispiel einen großen Heliumspeicher in Gronau-Epe von Air Liquide. Das ist ein wesentlicher Zulieferer, der dann das Helium hier liefert. Insofern Auswirkungen preislicher Natur sind sicherlich spürbar. Verfügbarkeitsproblematik Problematiken gibt es aber zumindest im Silicon Saxony nicht.
Wie groß die Vorräte im erwähnten Heliumspeicher sind, bleibt offen. Während die Preise weltweit steigen, sind einige Deutsche selbst auf der Suche nach Helium. In der Nähe von Wolgast hat die Firma 458 Energy schon im November mit Probebohrungen begonnen. Geologe Ulrich Schuster erzählte damals dem NDR:
Hier in der Gegend wurde in den 60er, 80er Jahren schon nicht erfolgreich nach Öl und Gas exploriert, hat aber genug Daten aufgenommen von den Funden damals, dass später das so interpretiert werden konnte, dass gewisser hoher Heliumanteil hier zu erwarten ist.
Ob sich die Heliumförderung bei Wolgast lohnt, entscheiden die kommenden Monate. Ersetzen kann das norddeutsche Feld die Lieferungen aus Katar sicher nicht.
Durch den Iran-Krieg könnte das Helium knapp werden. Ralf Geißler war das, NDR 2 Leipzig. Der junge Buckelwal, der sich vor einigen Wochen in der Ostsee verirrt hatte, liegt immer noch gestrandet vor der Insel Pöhl und lebt. Das Umweltministerium sagt, dass das Tier immer noch regelmäßig alle 2 bis 4 Minuten atmet. Eigentlich hatten Helfer zuletzt ja entschieden, den Wal dort in Ruhe sterben zu lassen. Aber jetzt kann es sein, dass doch noch ein Rettungsversuch gestartet wird. Marc Frangipane, NDR 2 aktuell. Was ist denn da geplant?
Morgen wollen sich Experten den Wal nochmal genau anschauen und dann ein gesundheitliches Gutachten erstellen. Dieses Gutachten soll vor allem die Frage klären, ob der Wal überhaupt eine Überlebenschance hat. Je nachdem, wie es ausfällt, wird dann geprüft, ob das Tier mithilfe eines Katamarans gerettet werden kann. So einen Katamaran, der das ca. 12 Tonnen schwere Tier aufnehmen könnte, gibt es in Dänemark. Die Idee ist, 80 cm bis 1 Meter breite Gurte unter den Wal zu spülen. Dann soll das Tier hochgehoben und auf ein Netz gelegt werden, um es dann lebend zu transportieren. Der Wal liegt weiter im flachen Wasser in einer Bucht der Insel Pöhl. Durch den sinkenden Wasserpegel konnten Experten weitere Verletzungen des Tiers erkennen. Offenbar ist der Wal von einer Schiffsschraube verletzt worden. Außerdem gibt es Abdrücke, die vermutlich von einem Fischernetz kommen.
Und auch heute sind in mehreren Städten wieder traditionelle Ostermärsche geplant. Hier im Norden gehen zum Beispiel in Hamburg und Greifswald Menschen für Frieden und Abrüstung auf die Straße. In vielen anderen Orten gab es in den vergangenen Tagen schon Veranstaltungen. Die Themen, die die Veranstalter da umtreiben, sind in diesem Jahr vor allem die Kriege im Nahen Osten und in der Ukraine, die Aufrüstung der Bundeswehr und die Debatte über eine Wiedereinführung der Wehrpflicht.
NDR 2 Update. Täglich um 12 und 17 Uhr.